Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Ja, unsere Osterpausenfolge. Toni Seiler und Colin Mahnke sagen gute. Toni, der Witz muss jetzt kommen oder der Spruch. Hast du deine Eier schon bemalt oder sind sie so wie immer?
Gute, Colin, gute da draußen. Tatsächlich nicht bemalt, noch nicht. Es wäre ein bisschen früh, weil ich will ja auch noch 2-3 Mal Dusche gehen bis Ostern und dann wäre die Farbe schon wieder dahin. Also falls du deine schon angemalt hast und nicht mehr Dusche gehst diese Woche, ist ganz schön eklig. Wie bist du unterwegs, oder mein Freund?
Ey, ich weiß nicht, was du hast. Ich dusche doch eh nur alle 4 Wochen. Ich habe das schon längst erledigt. Also von daher.
Ja, wobei, wenn ich dir mit Edding eine Unterschrift aufs rechte Ei mache, die ist auch nach 5 Mal Dusche noch da.
Du hast doch einmal völlig voll bei da mir ein Autogramm draufgegeben, 2015. Seitdem ist das da drauf. Ich weiß nicht, was du willst.
Jedes Jahr zu Ostern war das doch, oder ne?
Okay, ihr merkt schon, wir sind mittendrin in der Pause. Bleibt auch wirklich Zeit für viele schlechte Sprüche. Aber schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben eben schon gesagt, gell, Toni, tut irgendwie gut diese Pause, weil wir nochmal wirklich Luft holen können vor dem letzten Abschnitt dieser Saison. Und ja, die Crunch-Time kommt jetzt, ne? Also wir haben Bochum vor der Brust, wir haben Mainz dann vor der Brust, Freiburg daheim und dann in Köln. Und da werden wir natürlich gleich nochmal genauer drauf schauen, oder was heißt nochmal, schon mal genauer drauf schauen. Toni, aber erst nochmal zumindest ein kurzer Blick zurück auf das Match gegen die Bayern. Also dieses 1-0, da habe ich noch mehrfach von geträumt, im Positiven. Das war ja wirklich genial. Und ich finde auch, wenn wir das dann echt zu hoch meiner Meinung nach verloren haben, hat das Spiel irgendwo wieder so ein bisschen die Stimmung gedreht. Hin raus haben wir 0 Punkte, ist klar. Aber gegen den FC Bayern muss man vielleicht auch wirklich nicht mit Punkten rechnen. Aber ich fand unseren Auftritt echt, echt gut. Wie ging es dir?
Ja, ging mir ähnlich. Ob du es glaubst oder nicht, oder ihr da draußen. Ich habe 2 Tage vor dem Spiel habe ich mit jemandem drüber gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf, wir gehen auf jeden Fall in Führung. Auch wenn es sich komisch anhört, aber es kam dann tatsächlich so. Ja, leider konnten wir es natürlich dann über 90 Minuten nicht so verteidigen oder durchziehen. Ist ja unheimlich schwierig, erwartet glaube ich auch keiner gegen FC Bayern. Und ich glaube, dass 5 Gegentore am Ende irgendwo gerecht waren, weil natürlich der FC Bayern auch noch Chancen hatte und wir es in vielen Fällen auch noch in der letzten Sekunde verteidigt bekommen haben. Was schade ist, dass wir nur 2 gemacht haben, weil ich glaube, wir hätten deutlich mehr verdient. Ja. Ich würde jetzt mal mindestens 4 sagen, hätten wir auch verdient. Die Jungs haben da wirklich auch offensiv ein tolles Spiel gemacht, insgesamt ein tolles Spiel gemacht. Klar gibt es keine Punkte dafür. Das haben wir dieses Jahr schon oft gesagt, dass wir gute Spiele gemacht haben und dann keinen Punkt oder nur 1 Punkt mitgenommen haben. Das ist natürlich bitter. Aber ich glaube, das alles Entscheidende, zumindest für mich an dem Tag, war, dass ich zumindest gespürt habe, dass es so einen gewissen Schulterschluss mit den Fans gab. Und das ist für mich das Entscheidende an diesem Tag gewesen, dass die Jungs da eine Reaktion zeigen, die Fans wieder mit ins Boot holen und man dann, sage ich mal, ins entscheidende Viertel dann mit allem Mann da reinmarschieren können.
Ja, nach unserer sehr emotionalen Folge zuletzt, Dankeschön auch nochmal für die tollen Nachrichten von euch. Ist jetzt ja auch schon wieder eine Ecke her und ich finde irgendwie emotional gesehen Welten her, finde ich, hast du schön eben gesagt, Toni, dieser Schulterschluss, ich finde, der war in der Gesamtgemengelage quasi zu merken, sowohl Team und Fans und auch eben die Fans untereinander. Ich glaube, das war wirklich ja, in vielen Dingen wieder, oder was heißt wieder, einfach so, wie wir uns das eigentlich wünschen. Fand auch teilweise, die Stimmung war bombastisch. Natürlich, wenn du gegen FC Bayern in 1-0 in Führung gehst, das ist natürlich auch mal wieder sowas, was wir so gebraucht haben. Ne? Und nicht irgendwie so ein krummes Tor. Das war unfassbar gut rausgespielt. Auch schön Matthias Honzak. Ne? Ich meine, so lange wie er auch draußen war, auch mal wieder gezeigt, wofür wir ihn so schätzen, ja, und das war, und dann Tim Skarke, der das Ding da so eiskalt versenkt. Ich habe mir das noch mehrfach hinten, danach in der Zusammenfassung angeguckt, mehrfach dieses Tor, weil es einfach so, so schön war. Und wie du gesagt hast, stimmt schon, 5 Gegentore, was ich damit meinte, ist zu viel, weil wir halt die letzten zwei uns eigentlich selbst reingelegt haben, wenn man so will. Und deswegen meinte ich zu hoch in dem Sinne, aber du hast schon recht, wir hätten auch einfach noch viel mehr Tore machen können. Ich will auch mal die Bayern sehen. Ja, gut, immer noch auf einem astronomischen Level, aber wenn Oscar Williamson kurz vor der Pause dieses 2-2 macht, naja, dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Aber Toni, ich weiß, du kannst das Ganze hätte, wenn, das kannst du diese Saison nicht mehr hören, aber ich finde trotzdem, und das hast du eben ja auch schon gesagt, wir können uns mehr als nur darauf einigen, glaube ich, dass dieses Spiel also auf jeden Fall, ja, in Anführungsstrichen eins der viel besseren war, was mit 0 Punkten geendet hat, weil es uns einfach, finde ich, jetzt mit Blick auf das, was kommt, finde ich, ein gutes Gefühl gibt.
Ja, absolut. Also deswegen auch so wichtig, dass man da den Schulterschluss findet und in die Länderspielpause geht mit einem guten Gefühl auf beiden Seiten, also sowohl im Team als auch auf den Rängen. Innerhalb des Fankreises. Das ist das Entscheidende für mich an dem Tag gewesen. Ich glaube, dass die wenigsten damit irgendwas gerechnet haben und gehofft haben, dass es irgendwie keine Packung gibt, auch wenn sich 5-2 so ähnlich anhört. Aber wir wissen, was passieren kann, wenn der FC Bayern halt richtig Bock hat und es noch bis zum Äußersten treibt. Und von dem her, finde ich, war es an sich dann trotzdem irgendwo ein gutes Gesamtergebnis. Also einfach mit der Stimmung in die Länderspielpause zu gehen. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig, weil ich glaube, die Jungs hätten da ein bisschen das Selbstvertrauen mitnehmen können, wenn man kleine Woche später gespielt hätte. Jetzt hat man halt die Pause dazwischen. Auf der anderen Seite hat man halt jetzt diese 2 Wochen, um sich da wirklich gut auf Bochum vorzubereiten. Und jetzt muss man natürlich einfach auch knallhart sagen, jetzt hilft auch das ganze Reden und Ausreden und Vorbereiten und weiß der Geier, gegen die und die müssen wir die Punkte holen. Das können wir uns jetzt alle schenken. Jetzt müssen wir punkten, ganz einfach, wenn wir in der Liga bleiben wollen, wenn die Jungs in der Liga bleiben wollen, dann gibt es jetzt da keine Zeit mehr. Dann muss es jetzt funktionieren oder es kommt halt am Ende so, wie es alle außerhalb von Darmstadt schon prophezeien, dass man als erster Absteiger dann irgendwo in die zweite Liga wieder geht. Das wäre schade. Aber ich meine, das hat man sicher, am Ende läuft so eine Saison ja auch immer so, wie man die selber gestaltet. Und die Jungs haben es bisher halt nicht geschafft, mehr als die 13 Punkte zu holen. Und jetzt sind sie halt dann in der Pflicht, wenn sie das große Ziel erreichen wollen, eben in den letzten 8 Spielen noch die nötigen Punkte zu holen. Den Druck hat man jetzt halt auf seinen Schultern.
Ja, gut. Aber ich glaube, das ist dann allen bewusst. Und ich glaube, dieses alles investieren, was Thorsten Lieberknecht ja, das wird er ja auch nicht müde zu betonen, ne? Auch wie, ja, in Anführungsstrichen, wie oft das dann auf dem Platz auch mal anders aussah. Klar, das 0-6 als krasse Ausnahme nach oben, aber dieses, ne, wenn ich mich mal so an den November, ne, so von vor etwa 14, 15, 16, 17 Spielen erinnere, so November, Anfang Dezember, da haben wir ja auch eben die Hinspiele gehabt, ne, da haben wir auch schon mal gesagt, boah, irgendwie war es ja hinten sicher, aber nach vorne ging dann nichts, ne, nach dieser Umstellung, wo wir auch gesagt haben, da gab es so 2-3 Partien, wo man sich irgendwie gefragt hat, naja, hat er einerseits der Mut gefehlt, andererseits, jo, so richtig, der Funke ist halt nicht übergesprungen, gell? Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen, weil wie du sagst, also jetzt hopp oder top, jetzt kannst du auch mit wehenden Flaggen untergehen, ne? Also jetzt bringt dir kein 0-0 hinten reinstellen, das bringt dir gar nichts. Jetzt muss man schauen, dass man wirklich effektiv seine Dinger holt. Und wenn wir jetzt schon mal auf Bochum gucken, ne? Also die haben ja die letzten 4 Spiele haben die auch verloren. Angefangen in Mainz, davor gegen Freiburg, Leipzig, Gladbach, aber dann eben dieses 3-2 gegen FC Bayern. Also das ist halt auch irgendwie ein Team, aus denen wird man irgendwie auch nicht so ganz schlau.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, für Bochum kommt jetzt halt dazu, erstens mit den 4 Niederlagen hat man jetzt noch nicht den ganz großen Druck, aber es sind dann halt doch nicht mehr ganz so viele Punkte bis Mainz. Und was für uns schlecht ist, dass Mainz jetzt halt auch mal dann dreifach gepunktet hat. Jetzt im Prinzip 6 Punkte hinter Mainz stehen, ist nicht ganz ideal. Aber für unseren kommenden Gegner auf jeden Fall auch eine gewisse Drucksituation, dass sie da halt auch mal wieder müssen.
Ja.
Mal wieder sollten. Und vielleicht kommt uns das entgegen. Ich habe eh das Gefühl, so schade das ist, aber dass wir auswärts dieses Jahr so ein bisschen freier aufspielen als zu Hause, sagt mir mein Gefühl. Und wer weiß, vielleicht helfen uns die 2 Auswärtsspiele jetzt im Moment, weil gerade Bochum und Mainz müssen zu Hause dann auch ihre Punkte einfahren, zumindest rechnen sie damit und jeder redet davon auch außenrum. Und vielleicht ist das für uns diese Chance, da einfach reinzukrätschen. Wenn ich jetzt nur nach Bochum gucke, wird es natürlich auch nicht ganz einfach, weil in Bochum hat man natürlich auch eine vernünftige Stimmung. Die haben auch eine ordentliche Truppe, aber du hast schon richtig angesprochen. Jetzt brauchen wir da nicht mehr rumtaktieren. Klar ist es wichtig, mit einer gewissen Balance in das Spiel reinzukommen, dass ich nicht irgendwie so offen bin, dass ich nach 5 Minuten das erste Gegentor kassiere. Das wäre natürlich ganz bitter.
Ja.
Aber dass ich zumindest mit einer gewissen Balance und Sicherheit ins Spiel gehe und dann eben von Viertelstunde zu Viertelstunde da eben das Risiko deutlich erhöhen kann, irgendwann auch muss, logischerweise. Und ich glaube, das liegt uns vielleicht am Ende mehr, wie wir schauen jetzt mal taktisch, was der Gegner macht und hoffen dann am Ende auf ein 1-0. Das ist uns diese Saison noch nicht wirklich gut gelungen. Und gerade, du hast angesprochen, diese Spiele, die wir halt in der Vorrunde dann gesehen haben, da war es vielleicht noch so, dass wir gesagt haben, Mensch, jetzt bloß nicht verlieren und langsam in die Spiele reingehen. Die Saison ist noch lang. Ja. Der Käse ist jetzt gegessen. Die Saison ist jetzt eben nimmer lang. Und jetzt kann ich und sollte ich und muss ich dann vielleicht am Ende dann auch wirklich, wie du sagst, alles oder nix.
Ja. Ja, auch wenn man sich mal unser Team anschaut, beziehungsweise auch nochmal hier Glückwunsch natürlich an Oscar Williamson zu seinem Ding dann am Ende gegen die Bayern. Und jetzt hat er auch in der U21-Nationalmannschaft hat er getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast ja auch gesagt, ne, in letzten Folgen, für dich kommt er immer mehr, ne? Also auch immer mehr an in der Bundesliga, wo wir noch in der Hinrunde gesagt haben, dass er dagegen so robuste Verteidiger kaum Land sieht. Ich finde, es ist eine Entwicklung zu erkennen. Und das macht mir auch Mut und gibt mir ein super Gefühl.
Ja, absolut. In der Rückrunde, wenn er dann reinkam, hat er doch schon oft überzeugt. Und du hast angesprochen, das war wirklich so, dass er in doch ganz vielen Spielen einfach diese Körperlichkeit nicht mitgebracht hatte. Er hat ein gutes Tempo und er hat mit Sicherheit auch den Riecher, das hat man gesehen, das hat man auch gewusst. Aber so diese entscheidenden Duelle, wo er sich dann noch einmal durchsetzen muss, dass er vielleicht zum Torabschluss kommt oder vielleicht eine Torschance vorbereitet, die hat er halt eigentlich in der ganzen Vorrunde gar nicht mitgebracht. Angefangen hat es, finde ich, mit dem Spiel dann gegen Frankfurt, erstes Rückrundenspiel. Ja. Als er da reinkam, da hat er wirklich alles investiert und seitdem finde ich auch, dass er da wirklich in den Zweikämpfen besser ist und sich da auch keine Angst mehr hat, sagen wir es mal so. Ja. Sonst hat er sich belohnt gegen FC Bayern nochmal kurz vor Schluss. Vielleicht ist er derjenige, der jetzt in der entscheidenden Phase nochmal für uns ein kleiner Joker sein kann.
Ja, auch wenn er mit einem guten Gefühl und hoffentlich toi 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 ohne Verletzung oder ohne Wehwehchen von der Nationalmannschaft zurückkommt, von der U21 von Schweden, dass er da wirklich nochmal einen Push hat, für den letzten Saisonabschnitt. Das würde uns so gut tun, weil er hat ja schon immer so oft schon angedeutet, ne, dass er echt ein kompletter Stürmer sein kann. Ne, finde auch, wenn er noch ein bisschen Robustheit zulegt und so ein bisschen in seinen Flow kommt, dann glaube ich, können wir echt noch viel, viel Spaß an ihm haben. Und bin ich mal echt gespannt. Für Gerrit Holtmann ist das ja auch eine Rückkehr und eine echt erfolgreiche Zeit für ihn. Ich bin mal gespannt, ob bzw. wie er zum Einsatz kommt. Ich glaube auch da, macht ihm da seinen Körper einfach so ein bisschen zu schaffen, weil ich glaube, wenn der im Vollbesitz seiner Kräfte wäre, ich glaube, dann hätten wir ihn nochmal öfter spielen sehen oder auch länger. Und bin auch da mal gespannt, weil eben so eine Rückkehr gerade, ich glaube, das war so mit wirklich eine seiner besten Zeiten, die er so hatte in seiner Karriere. Das wird sicherlich emotional und für ihn und was Besonderes. Und in solchen Spielen, das liegt ja manchmal, ist manchmal so eine Binsenweisheit, aber ich finde, manchmal sieht man es schon bei so Spielern, die zurückkehren zu Vereinen, wo sie echt eine gute Zeit hatten. Das merkt man dann manchmal, finde ich schon. Und dann, bin ich mal gucken. Jetzt haben ja auch der ein oder andere auch einfach Zeit, um nochmal in Form zu kommen durch diese Länderspielpause. Angesprochen, Braden Manu, der ganze zwei Ligaspiele für uns oder ganze zwei Spiele absolviert hat in dieser Saison. Der hat jetzt auch im Testspiel, es gab ja dieses interne Testspiel getroffen, einmal Aaron Seidel und dann nochmal Braden Manu. Das finde ich auch gut. Und vielleicht, wenn er wieder eine Option ist, das ist ja auch so ein Element, was wir ja auch öfter mal angesprochen haben in dieser Saison, das uns auch einfach unheimlich gut tun könnte, seine Anarchie auf dem Platz. Vielleicht, kommt er nochmal und macht das ein oder andere Ding nochmal für uns.
Ja, wir haben, glaube ich, jetzt schon Möglichkeiten, da einfach auch ein bisschen nicht zu probieren, aber aus dem Volleren zu schöpfen, sagen wir es mal so. Gerade mit Spielern, die dann auch jetzt schon länger fehlen, kann immer noch mal ein belebendes Element geben, weil der Gegner sich auch vielleicht nicht 100% drauf einstellen kann. Bin nur mal gespannt, weil du Gerrit Holtmann angesprochen hast. Gibt ja auch so verrückte vertragliche Details, dass man vielleicht, gerade wenn man so in so einem Verein ausgeliehen wird, dann vielleicht zu so einem Spiel gar nicht spielen darf. Deswegen bin ich mal gespannt, oder ob er am Wochenende im Kader ist. Falls er nicht im Kader ist, dann wissen wir ja Bescheid, dass es diese Vertragsoption gab.
Ja.
Ansonsten, klar, kann das immer in alle Richtungen laufen. Also gerade ehemalige Spieler treffen ja gern in solchen Spielen. Gibt aber auch die Beispiele, wo es dann überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Wir werden es am Sonntag sehen. Es wird super spannend, wie das Spiel läuft und wie es am Ende ausgeht. Ich hoffe natürlich positiv für uns. Aber es wird schon ein knallharter Fight geben.
Glaube ich auch. Und da sind wir halt wieder beim, Ostersonntag 19:30. Ich weiß aber auch nicht, ob es jemals schon mal einen Spieltermin um diese Uhrzeit gab, an einem Ostersonntag. Aber finde ich auch spannend. Ja? Mal gucken. Gut, das geht halt zu Lasten. Leider dann doch dieser Termin. Ich glaube, weil halt viele im Osterurlaub sind oder halt mit der Familie, die können dann da jetzt nicht einfach mal sagen, ich fahre jetzt auswärts nach Bochum, es sei denn, die ganze Familie kommt mit, was leider jetzt, glaube ich, nicht allen Familien vergönnt ist, dass das im Bereich des Möglichen liegt. Aber dann schon mal zumindest noch mal der Blick eins weiter. Mainz, ne, Auswärtsblock schon ausverkauft. Mega cool. Sowohl Steh- als auch Sitz. Nichts mehr zu haben. Aber es geht ja auch noch nebendran. Und das finde ich ein super Statement. Klar ist er nicht weit, aber trotzdem muss er auch erstmal das machen. Und das finde ich super, ein super Zeichen für uns als Verein und als Fanszene, als Gesamteinheit. Finde ich genial. Und Toni, ich bin echt mal gespannt, was du später tippst bei dem Bochum-Spiel. Weil das wird einfach sauspannend, glaube ich. Ich freue mich auf das Match. Und wenn wir schon beim Thema Freude sind, muss ich sagen, ich meine, wir reden ja auch öfter mal hier über unsere Nationalmannschaft. Jetzt haben wir nehmen an einem Sonntagabend auf, gestern Abend dieses Match gegen Frankreich gehabt. Gut, dann am Dienstag wenn ihr es hört, ist vielleicht auch schon das Spiel am Dienstag rum, dann gegen Holland. Aber jetzt haben wir eben das und dieses Tor da nach 7 Sekunden von Florian Wirtz. Das war ja grandios und das ganze Spiel, das hat auch so einen Stimmungsturnaround irgendwie schon gegeben, einfach ein gutes Gefühl. Ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass man ein Spiel der Nationalmannschaft mit solcher Freude verfolgt hat und irgendwie so einem guten Gefühl und irgendwie auch schon Vorfreude aufs Nächste und was da noch so kommen kann. Du hast es auch geguckt. Wie ging es dir?
Ja, ging mir ähnlich. Also war natürlich ein Top-Start und es sah auch wirklich so aus, wie wenn das auch so geplant ist, dass man in diese Angriffssituation kommt, dass er natürlich reinfällt. Kann man natürlich nicht planen, aber dass man zumindest in diese Abschlusssituation kommt. Dann hat man natürlich gleich ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Dann hat man auch, finde ich, die ersten 20 Minuten wirklich gut gespielt. Dann kam Frankreich ein bisschen auf. Dann hat man auch die ein oder andere Szene, wo man ein bisschen Glück hat. Und Marc-André Ter Stegen wirklich toll den einen Ball pariert hat von Mbappé. Und in der zweiten Halbzeit habe ich eigentlich gedacht, die Franzosen kommen so ein bisschen besser raus und es wird nochmal eklig, aber ich fand die zweite Halbzeit eigentlich fast noch besser. Super viel Ballbesitz, hat super Spaß gemacht, den beim Kicken zuzugucken. Und zusammengefasst glaube ich, dass jetzt auch kurz vor Ostern jeder seine Eier irgendwo so ein bisschen gefunden hat, wirklich mal die aufzustellen, die halt aktuell funktionieren.
Ja.
Und das war, glaube ich, so ein sehnlichster Wunsch von allen, die da die letzten Monate und vielleicht schon Jahre zugeguckt haben und sie immer gedacht haben, Mensch, da spielt immer der gleiche Käse und es wird irgendwie die Daumen gedrückt, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Aber nur vom Daumen drücken wird meistens nichts besser. Deswegen hat man denn die Chance jetzt mal ergriffen, wirklich die aufgestellt, die aktuell in ihren Vereinen da auch super Leistung bringen. Und das haben sie bewiesen, dass sie diesen Lauf und wie soll ich sagen, ist ja nicht immer so einfach, weil die Jungs ja aus verschiedenen Vereinen kommen und dementsprechend ja sich ja da auf dem Platz erstmal finden müssen, diese tägliche Trainingsarbeit gar nicht haben. Aber man hat gesehen, jeder kommt dann mit Selbstvertrauen und jeder ist auf seiner Position gut aufgehoben und im Gesamten hat es auch super, super funktioniert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon einigermaßen eine Elf war, mit der man wirklich auch die nächsten Monate fester planen kann. Sagen wir es mal so, vielleicht die ein oder andere Position kann sich natürlich immer noch mal ein bisschen verändern.
Ja.
Aber so im Großen und Ganzen war das schon wirklich eine gute Elf, die da auf dem Blatt stand. Das hat Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
Ja. Ja, und auch fand ich hier in dem Spiel muss man wirklich den Hut dann davor ziehen, auch diese Entscheidung, Toni Kroos davon zu überzeugen, zurückzukehren. Also, da kann man sich wirklich nur verneigen. Und wenn es jetzt also ich hoffe, das hat jetzt auch den letzten Querpass-Toni-Trotteln jetzt mal den Maul gestopft, auf Deutsch gesagt. Weil das war ja eine unfassbare Leistung. Ja, ich glaube, ein Fehlpass oder zwei, wenn ich mich nicht täusche, oder wenn ich mich recht erinnere, vielleicht zwei Fehlpässe hat er gespielt. Und der hat ja nicht nur nach vorne Impulse gesetzt, sondern ich glaube, Florian Wirtz hat es danach im Interview auch gesagt, der hat ja auch nach hinten unheimlich viel gemacht, was ihm ja auch oft vorgeworfen wurde, dass er nach hinten zu lasch ist und da nix. Und ich fand, klar, auch für ihn, glaube ich, war das auch nochmal eine extra Portion Motivation, zurückzukehren, auch ein, glaube ich, Druck, den er ja schon auch gefühlt hat, ne, weil ist jetzt ja schon mit Erwartungen verbunden gewesen, die er aber total erfüllt hat. Und ich muss es echt sagen, also ich weiß, das Wort ist so belastet, ich war richtig stolz auf diese Mannschaft und auch irgendwo, dass wir so einen Spieler wie Toni Kroos haben, der bei Real Madrid seit Jahren, was der da abzieht, gell, und jetzt endlich auch wieder in der Nationalmannschaft. Riesenhut ab und Riesenverneigung.
Ja, absolut. Es ist ja immer schwierig, wenn man irgendwo im Ausland spielt. Man ist einfach nicht mehr so im Fokus wie jetzt in der Bundesliga. Also auch vielen Fans einfach nicht mehr so präsent. Und ich muss auch sagen, der hat wirklich ein klasse Spiel gemacht. Wirklich auch so gut wie keine. Ich kann mich auch an ein, zwei Fehlpässe erinnern, aber man hat auch ihm angemerkt, dass er halt wirklich eine Top-Leistung bringen will.
Ja.
Und vielleicht dann in der einen oder anderen Situation auch mal noch mehr probiert hat zu zaubern, als es in der Regel machen würde. Was ich aber auch unbedingt sagen muss, ist, dass er mit Andrich jemanden nebendran hatte,
ja,
der ihm auch unheimlich viel geholfen hat in seinem Spiel.
Und stimmt.
Da muss ich sagen, die Erkenntnis, die ich gestern auch gewonnen habe, obwohl ich seit vielen Jahren, und da muss ich mich jetzt outen, ich bin kein wirklich großer Fan von Gündogan. Und gestern war meiner Meinung nach er auch einer der auf dem Platz, die am wenigsten aufgefallen sind.
Ja.
Und ich glaube, dass Andrich in der Hinsicht ideal zu Toni Kroos passt, weil er halt einfach schnörkellos spielt. Also der will nicht noch fünfmal sich um die eigene Achse drehen und dann auch nochmal zaubern, sondern er macht es halt total einfach. Und er war immer in seiner Nähe. Er war immer als Anspielstation für kurze Pässe da, wenn Toni mal in Bedrängnis kam. Und auch ansonsten hat er da wirklich saftige Bälle auch in die Offensive gespielt. Und das gefällt mir halt. Und vielleicht braucht Toni nebendran so einen Spieler, der es halt wirklich einfach hält. Weil Gündogan war doch immer einer, der dann da nochmal eine Schleife hinmacht und da nochmal drehen und da nochmal kurz vor Schluss mit der Sohle und mit dem Außenriss. Und ich finde die Kombination gestern, und hoffe ich, dass sie das gegen Holland jetzt am Dienstag auch so zeigen, dass diese Kombination sich vielleicht sogar festbeißt. Und dann bin ich mal gespannt, dann sind wir wirklich in der Defensive da spielerisch und auch kämpferisch wirklich top aufgestellt.
Ja, ja.
Auf der 10 kann man sich dann streiten, ob da Gündogan spielt oder nicht. Ich glaube, da haben wir noch ein paar andere Jungs, die auf der Position das auch gut spielen können. Auf der anderen Seite wurde jetzt natürlich zum Kapitän gemacht. Das ist das einzige Risiko, was ich eigentlich in der Truppe noch so ein bisschen sehe, weil ich Gündogan, und das sage ich jetzt einfach so, wie ich es denke, sehe ich halt absolut nicht als Kapitän der Mannschaft.
Gut, das wird wahrscheinlich, ne, da sind wir wahrscheinlich einfach nicht nah genug dabei, wenn der einfach, ne, da in dieser Gruppe auch einfach super auf die Neuen und die Jungen und denen hilft. Und qua seiner Vita hat er auf jeden Fall einen Anspruch, der Kapitän zu sein. Weil das wollte ich nämlich noch gerade dazu fügen. Ja, du wirst bestimmt gleich sagen, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Ich finde halt nur, was der seit Jahren da bei Manchester City gespielt hat, jetzt auch bei Barcelona, das kriegt er bislang ganz selten nur. Ich finde auch in der Nationalmannschaft schon mal, aber ganz selten 1:1 in diesen Nationalmannschaftskosmos übertragen, weil ich gebe dir vollkommen recht, was du gerade gesagt hast. Ich fand ihn gestern, also der war jetzt ja sicherlich nicht schlecht, aber der war jetzt nicht auffällig und im Gegenteil hat eben kaum jetzt mal, also sowas, was hängen geblieben ist, ne, mal Aktionen gehabt. Sicherlich, wenn man das jetzt wieder taktisch und so weiter, vielleicht hat er auch mega klug sich bewegt und so, aber also ich habe auch schon bessere Länderspiele von ihm gesehen und wie gesagt, ich glaube auch, dass er sich einfach einen riesen Druck macht. Das nehme ich ihm voll ab. Der liebt das in der Nationalmannschaft. Das ist eine riesen Ehre für ihn jetzt noch mal mehr als Kapitän. Ich glaube, der macht sich einen riesen Druck, weil er ja weiß, was er kann und das will er zeigen und er kriegt es irgendwie nicht so ganz hin bislang.
Ja, das mag schon sein. Also bei Man City hat er natürlich überragend gespielt. Beim FC Barcelona war es auch so ein bisschen schwierig, würde ich jetzt sagen. Fand ich ihn auch nicht so stark wie bei Man City, wobei es vielleicht in einer Mannschaft wie Manchester City vielleicht auch nochmal einfacher ist, Fußball zu spielen, wenn ich so ein Typ bin. Und da ist halt die Frage, ob seine Position tatsächlich da ist, weil ich sehe ihn eigentlich nicht als Sechser und ich sehe ihn eigentlich auch nicht als Zehner, sondern ich sehe ihn halt wirklich dazwischen, als Achter.
Ja. Ja.
Und die Frage ist, ob es diese Position überhaupt noch so gibt, weil wir haben nun mal zumindest mit dem gestrigen Spiel zwei Sechser gesehen, die 6 und 8 beide spielen im Prinzip. Mhm. Und zwar sicher, sagen wir es mal so, ohne Schleife. Und ich finde halt ein Zehner, der sollte dann eher so eine Kragenweite wie Musiala und Wirt sein, eben dieses schnörkellose Tempo auf die gegnerische Viererkette, um dann Räume zu schaffen. Und das ist er auch nicht wirklich. Also er ist ein absolut feiner Fußballer, keine Frage. Und mit Sicherheit ein absoluter Taktikfuchs. Aber er ist meiner Meinung nach für die Zehnerposition dann in den entscheidenden Momenten ein Tick zu langsam, ein Tick zu ballverliebt. Und das, da glaube ich, dass wir andere und bessere Spieler haben auf der Position. Und deswegen bin ich mal gespannt. Und du hast schon recht, er hat sich das absolut verdient, auch die Binde zu tragen, wie viele andere Spieler auch, die wir da in unseren Reihen haben. Und jetzt kommt es halt drauf an, gell? Muss der Kapitän dann immer spielen? Bleibt er der Kapitän? Das ist, glaube ich, schon nochmal die Diskussion, die nochmal entfachen könnte. Sagen wir es mal so, ich will die nicht lostreten, das steht mir gar nicht zu. Aber ich werde Sandro Wagner mal anrufen, vielleicht ist das eine Option. Nee, Spaß.
Ja. Ja, also, aber was wir festhalten können, ich fand das einfach einen wunderbaren Restart sozusagen. Auch rein fürs Gefühl, jetzt ist es nicht mehr lang bis zur EM. Und das ist, glaube ich, jetzt so, könnte ein Anfang sein, dass man dieses Team richtig lieben kann und so richtig mitfiebern kann und einfach mal so dieses schwere Negative einfach mal wegwischen kann und sich in so Leute wie den Undaff oder so Mittelstädt, wie geil der das gemacht hat und so, finde ich, so richtig frische, coole, junge, unverbrauchte Leute, das ist wirklich toll.
Absolut. Nee, und das wird uns ja auch gut zu Gesicht stehen, dass wir jetzt im Prinzip im letzten Viertel der Saison auf der letzten Rille im Prinzip auch nochmal aufwachen und Gas geben und die Ergebnisse halt erzielen. Also
ja,
ich bin ja gar nicht böse, wenn wir hin und wieder auch mal wieder komische Spiele machen, wenn wir die am Ende dann gewinnen. Da habe ich ja gar nichts dagegen.
Ja, das unterschreibe ich. Ja, Toni, dann, bevor wir dann Bochum tippen, habe ich einen rausgesucht.
Collins Kultkicker.
Da bin ich gespannt, ey.
Und ich habe extra nochmal nachgeguckt. Also meiner Meinung nach hatten wir ihn noch nicht. Aber wir haben ja schon diverse Lilienliebe live. Da bin ich nicht sicher, ob er da vielleicht nicht schon mal aufgetaucht ist. Falls, wird mich bestimmt der ein oder andere danach darauf hinweisen. Aber das ist für mich, weil ich habe auch eine persönliche Geschichte zu dem, ein richtig, richtig, richtig cooler Kultkicker. Also, dann passt mal auf. Der ist mittlerweile 54 Jahre alt. Der wird 55 im Juni. Im Übrigen einen Tag nach mir. Am 8.6. hat er Geburtstag. Und ist allerdings etwas von der kleineren Sorte. Da unterscheiden wir uns dann also wieder sehr. Der, ich sag's euch direkt, der ist 1,69 Meter groß. Aber hat eine unfassbar coole Karriere hingelegt in der Bundesliga und hat auch ein paar Länderspiele für uns gemacht. Also ein deutscher Nationalspieler, aber jetzt in Anführungsstrichen im Vergleich zu anderen nicht viele, nur 17 Stück. Ich verrate euch aber jetzt mal seine Vereine. Der hat gespielt bei Hertha BSC Berlin, Hallescher FC und VfL Bochum. Und VfL Bochum, da die allermeisten, und da hat er auch am meisten Spuren hinterlassen, sogar zweimal. Und glaub, Toni, du, ich glaube, so langsam eine Ahnung hast du schon. Ich sage euch auf jeden Fall mal die Daten. Der hat für den VfL Bochum stolze 383 Spiele absolviert, 45 Tore, 81 Vorlagen. Also das, da sieht man schon, das ist ein echt guter, ja, auch Vorlagengeber gewesen, Mittelfeldspieler. Hallescher FC, da ist er groß geworden, 130 Spiele, 20 Tore, eine Vorlage. Und Hertha BSC, 109 Spiele, 14 Tore und 20 Vorlagen. Also das ist jemand, der auch torgefährlich war, aber immer noch mal mehr Tore vorbereitet hat. Hast du schon eine Ahnung, Toni, oder soll ich noch ein bisschen was?
Zwei Spieler im Kopf, die es eigentlich sein müssten. Kurze Frage noch, hat er für Deutschland und die DDR gespielt?
Der hat tatsächlich für die DDR auch noch 7 Länderspiele.
Ich glaube, dann weiß ich's.
Ja?
Ja.
Bitte.
Ich würde tippen auf Darius Wosch.
Yes! Ja! Genau! Also, direkt hier, da kommt die Bäckerfaust, jawohl. Da, ja, also bei der Kombi, gell? Eigentlich, ja. Das ist so krass, wie man manche, bei so manchen Kombis, da weißt du es eigentlich schon direkt.
Ja, das stimmt. Aber ich hatte wirklich auch noch zum Beispiel den Peter Peschel im Hinterkopf.
Ja, gut, das war ja der allererste Kultkicker, den wir hier hatten. Ja. Der allererste. Ja. Der PP, der Peter Peschel. Der Peter Aber Peschel. Darius Wosch, die Zaubermaus, ja, das ein war Klassiker. Wirklich, aber was ein geiler Fußballer.
Absolut.
So ein wendiger, trickreicher, aber der konnte auch hinlangen, ne? Der konnte auch kämpfen. Also.
Ja, sonst hätte er nicht so lange in Bochum überlebt. Nicht
das stimmt. Das stimmt. Ja, der hat diese wunderbare, also erfolgreiche Zeit da Ende der 90er mitgemacht bei Bochum unter Klaus Toppmöller, wo die dann in den UEFA Cup gekommen sind. Die sind ja Fünfter geworden.
Ja, Wahnsinn. Ja?
Unglaublich. Ja, das war, und dann später unter Neururer waren sie ja nochmal so erfolgreich, aber Klaus Toppmöller damals, das war natürlich grandios. Genau, und dann ist er von Bochum zu Hertha und hat da auch sehr gute zwei Saisons gespielt, aber als dann hier Marcelinho und Sebastian Deisler, da war er dann nicht mehr so gefragt und dann ist er nochmal zurück zu Bochum und hat auch in seinem letzten Saisonspiel, in seinem letzten Spiel für VfL Bochum, wurde er für, auch ein geiler Typ, Zvetschdan Misimovic eingewechselt. Da hat Bochum 1-0 geführt. In der 70. glaube ich, wurde er eingewechselt und kurz vor Schluss macht er 2-0 in seinem letzten Spiel. Also krasser geht's nicht, oder?
Ja. Ja, das ist ein Abgang nach Maß.
Ja. Ja, und ich habe ja eben angedeutet, ich habe eine persönliche Geschichte zu dem. Ich hatte einmal ein Nationalmannschaftstrikot hier von der EM96. Das war so mein erstes richtiges Nationaltrikot. Und das wollte ich beflocken lassen, ne, zur EM96. Und das war ja damals, egal, ist eh schon krass, dass ich das Trikot zum Geburtstag bekommen habe, war ja auch teuer und so weiter. Und dann durfte ich sogar noch beflocken lassen. Und dann hatte ich damals Jürgen Klinsmann, das war mein absoluter Lieblingsspieler so damals, ne? So als kleiner Kerl, ich fand den Klinsi einfach genial. Dann beim Sporthübner abgegeben, die haben das weggeschickt damals, hieß es ja irgendwie in einer Woche oder was, können das abholen. Dann sind wir dann da hingekommen, ich aufgeregt wie nix, und dann sagen die uns, ja, tut uns total leid, aber wir können das Trikot nicht zurückgeben, weil diese Firma, diese Halle ist abgebrannt, wo das beflockt werden sollte. Also, das war's und ich konnte mir dann ein neues aussuchen, aber dann hat irgendwie meine Mutter gesagt, das machen wir jetzt nicht nochmal, das behältst du einfach so. Und dann habe ich aber von einem Freund, weil der das irgendwie mitbekommen hat und der fragt mich nicht wie, der hatte dann so ein EM96-Trikot mit Darius Wosch drauf. Und das hat er mir geschenkt. Dann.
Wahnsinn.
Also hatte ich quasi ein Blanko und dann hatte der mir noch eins mit Darius Wosch geschenkt, weil der war nicht der Riesenfußballfan und der hat das irgendwie geschenkt bekommen. Der hat es mir mitgegeben. So. Und dann hatte ich ein Nationaltrikot Darius Wosch. Ich glaube auch das einzige, was je verkauft wurde, wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja. So, das war meine Story zu diesem Kultkicker, aber deswegen, ich fand den immer cool. Also wirklich, richtig cooler Typ.
Nee, absolut. Geiler Fußballer und absolut verdienter Kultkicker.
Ja. Und natürlich eine VfL Bochum-Ikone, weshalb ich ihn heute auch genommen habe. Toni, was tippst du? Ostersonntag, 19.30 Uhr. Wie geht's aus?
Ja, ist natürlich ein fieses Spiel in Bochum mit dem Wissen, dass sie auch der FC Bayern zu Hause geschlagen haben. Aber auf der anderen Seite mit dem Wissen, dass sie jetzt seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen haben, beziehungsweise 4-mal verloren haben. Kastropper Straße, Flutlicht, ist ähnlich eklig wie Böllenfalltor Flutlicht. Aber ich bin jetzt wirklich auch tief überzeugt, dass wir auswärts im Moment besser funktionieren als zu Hause. Deswegen tippe ich, dass wir dort nach einem großen Kampf 2-1 Gewinner wäre.
Oh. Oh, diesen Gesichtsausdruck, den hättet ihr sehen müssen. Das war wirklich, 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 das war der Toni, wie er damals auf dem Feld stand, als er das gesagt hat, so richtig überzeugt, kämpferisch. Das finde ich gut. Und ich schließe mich, das ist mir scheißegal, ich schließe mich einfach direkt an. Auch wenn es derselbe Tipp ist. 2-1, Toni. Und dann, wenn vielleicht die anderen verlieren und so, pass mal auf. Dann kriegen wir hier die zweite Luft. Ja.
Aber es ist ja natürlich auch ganz wichtig, gell?
Ja.
Also ja. Logisch, ohne jetzt den Druck nochmal aufzubauen.
Ja. Aber klar,
aber wenn du die nächsten zwei Spiele nichts holst, dann war es das auch wieder.
So sieht's aus. Aber da denken wir nicht dran. Wir gucken jetzt auf das Spiel in Bochum und wir melden uns danach wieder. Toni, ich danke dir. Ihr habt es vielleicht gehört, ein bisschen angeschlagen. Hast du jetzt hier doch die Kraft noch für und die Motivation für unsere Folge noch aufgebracht. Dankeschön und gute Besserung. Und euch draußen eine schöne Woche. Schöne Ostern, gell? Und ja, wir hören uns dann, wie gesagt, nach dem Bochum-Spiel.
Ich wünsche euch auch ein schönes Osterfest, dir natürlich auch, Colin. Vielleicht auch noch eine kleine Ankündigung für alle da draußen in der Osterwoche. Es kann natürlich auch passieren, dass wir nächste Woche vielleicht keine Folge aufnehmen. Das liegt dann an mir, weil wir werden nochmal Nachwuchs bekommen im Hause Seiler. Kind Nummer 6 ist jetzt auch ausgerechnet für den Ostermontag. Dementsprechend, falls es Neuigkeiten gibt, werdet ihr es dann nicht hören sozusagen, weil es keine Folge gibt. Oder der Colin macht mal eine Folge allein, vielleicht mit Gast. Aber nur schon mal als Vorwarnung, falls ihr nichts von uns hört nächste Woche. Wir haben euch nicht vergessen, aber ich muss dann das andere Geschrei erstmal stillen.
Ja, hoffentlich geht da alles gut und keine Sorge, ihr alle da draußen, die ganzen Sprüche habe ich schon für alle gemacht. Ja, ich glaube, Toni, den muss ja noch den einen oder anderen gefallen lassen. Bei 5 Kindern ist klar, da hat man noch nicht genug, da muss noch ein 6. kommen.
Genau.
Respekt, ja, Respekt.
Also ich plane jetzt nichts weiteres, aber so eine Rückennummer 7, die ich damals hatte, ist ja auch nichts Verkehrtes. Ja,
stimmt. Also da auch erstmal alles Gute und wie gesagt, Dankeschön für die Folge und euch eine schöne Zeit. Wir hören uns.
Ciao, ciao. Macht's gut. Schöne Osterwoche.
Tschüsseldorf.